Ja, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser Bibelstunde, der letzten in diesem Jahr zum Thema Maria. Ich freue mich, dass wir hier im Gemeindesaal zusammengekommen sind, aber natürlich grüße ich auch all die Geschwister, die sich jetzt per Telefon oder per Internet zugeschaltet haben. Vorweg zwei Bemerkungen. Einmal Hinweis immer wieder auf das Skript, was man sich zuschicken lassen kann. Einfach ans Büro wenden, die schicken dann einen Tag vorher die Unterlagen zu, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser am Computer dann auch verfolgen. Wir können es auch postalisch zuschicken, auch das ist kein Problem. Einfach an Frau Gessler wenden. Das andere ist, wir werden uns erst in vier Wochen wiedersehen. Nächsten Mittwoch ist erste Weihnachten, dann haben wir Neujahr, dann habe ich einen Tag Urlaub, also den Mittwochurlaub an dem 7. oder am 14. geht es weiter. Dann werden wir eine längere Einheit machen zu den Propheten halt. Das nur schon mal vorweg halt, dass wir das auch auf Schirm haben. Aber bevor wir zu den Propheten in vier Wochen kommen, heute einmal die Maria. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil wir ja jetzt auf Weihnachten zugehen und das ist ja das Fest, wo sie so ganz ja, im Vordergrund mit vorkommt halt. So ganz vieles ist euch gedacht, dann widmen wir uns einfach der Maria nochmal in besonderer Weise, weil sie eben nicht nur zu Weihnachten vorkommt, sondern an vielen anderen Stellen auch und weil wir als Protestanten ja so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu ihr haben halt. Das eine ist ja die klare Bedeutung, die sie in der Bibel hat, all das Wichtige, was wir auch heute rausstellen wollen. Das andere ist aber die falsche Verehrung, die sie in der katholischen Kirche, orthodoxen Kirche bekommt, dass sie da auch dann Gottesmutter genannt wird. Das ist schon ein ganz furchtbarer Begriff. Also sie ist nicht die Gottesmutter, sondern sie ist die Gebärerin Gottes, das kann man sagen. Also sie hat Jesus auf die Welt gebracht, aber nicht die Gottesmutter. Aber da werden wir nachher noch ein bisschen was zu hören. Wir wollen einsteigen zu diesem Thema Maria mit so einer Sternstunde, die sie hat in ihrem Leben. Und zwar aus dem Johannesevangelium im zweiten Kapitel will ich uns die Verse 1 bis 11 vorlesen. Da heißt es, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein mehr. Spricht Jesus zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass wir uns heute Abend in deinem Haus und an den Geräten versammeln dürfen, unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Wir wollen dich bitten, dass du dieses Wort an uns segnen wollest, dass du bei uns bist, wenn wir auf Maria schauen an diesem Abend, damit wir von ihrem Leben lernen können, was es heißt, dir nachzufolgen, Herr. Damit das passiert, dass wir deine Stimme hören und dass wir etwas mitnehmen können aus dieser Bibelstunde, dazu brauchen wir deine Geleit, deine Führung für diese Stunde. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, es segne du selber, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Amen. Das ist ganz interessant, diese Perikope, also dieses Stück im Johannesevangelium. Es wird ausdrücklich gesagt, und die Mutter Jesu war da. Also das läuft nicht so nebenbei, sondern das steht schon im ersten Vers. Und dann fährt Jesus sie ja an, als Maria ihn aufmerksam macht, die haben keinen Wein mehr. Er sagt so richtig schroff, was geht es dich an, was ich tue? Das geht dich erstmal nichts an. Jetzt wäre so der Reflex so, wenn das normal familiär laufen würde, da würde man ja so sagen als Mutter, ja, da ist mir mein Sohn ziemlich in die Parade gefahren, jetzt ziehe ich mich erstmal so ein bisschen zurück. Aber dann kommt der für mich Spitzensatz, der Maria so als ganz große Frau auszeichnet, dass sie sich davon gar nicht beeindrucken lässt, dass das jetzt erstmal ein bisschen schwierig ist, sondern dann sagt sie diesen Satz, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und das ist ja dann auch das Programm, was passiert, als dann den Dienern Hinweis gegeben wird, sie sollen da Wasser schöpfen, die machen es ganz einfach halt. Aber das ist der Schlüssel, eben für diese ganze Perikope, für diese ganze Geschichte, dass sie darauf beharrt, ganz gleich wie das vorher gewesen ist, diese schroffe Abfuhr von ihrem Sohn halt, was er euch sagt, das tut. Und wenn man das macht, wenn man das tut, was Jesus sagt, dann passieren drei Dinge. Das zeigt uns diese Geschichte. Erstens, dann werden Alltagsprobleme gelöst. Zweitens, dann erlebt man Wunder. Und drittens, dann erschließt sich einem die Herrlichkeit Gottes. Was er euch sagt, das tut. Das Erste, es werden Alltagsprobleme gelöst, wenn man das Wort Jesu hört und tut. So ist es hier, dass Jesus eben hier ein Alltagsproblem löst. Die Mutter bringt das auf den Punkt, sie haben keinen Wein mehr. Die Festivitäten zu einer Hochzeit waren damals im alten Israel über mehrere Tage, manchmal Wochen gehend. Man kann sich das auch vorstellen, wenn so aus fernen Städten die Verwandten kamen, halt, die hatten ja keine Busse und keine Autos, wo das so möglich war, sondern man kam, dann blieb länger. Und das heißt nicht, dass sie jetzt permanent nur volltrunken waren, sondern das zog sich einfach hin, die waren da, man freute sich, man feierte. Das war der Anlass, wo man zusammengekommen ist halt. Also wir dürfen das nicht so vorstellen, so nach dem Motto, 7 Tage am Stück und immer nur hoch die Tassen halt. Aber es war eben schon ein Zusammensein, eine Festivität, gutes Essen halt, sich freuen darüber. Und jetzt ist das eben hier so, dass da die Planungen nicht ganz so ausgereicht haben. Jedenfalls ist der Weinvorrat zu Ende gegangen halt. Also sei es, dass nicht so viel Wein da war oder dass die Gäste trinkkräftiger waren, das ist auch vollkommen egal. Es ist nichts Dramatisches, also jetzt nicht irgendwie wie bei den Wundern, die danach kommen halt. Also im Johannesevangelium werden ja insgesamt nur 7 Wunder berichtet, viel weniger als in den Synoptikern, also Matthäus, Markus und Lukas halt. Und die haben auch so eine besondere Kennzeichnung halt. Ne? Also wird immer wieder gesagt, als dieses Zeichen getan wurde, wir nennen das die Smeia, also griechisch Zeichen heißt Smeia. Die Smeia-Quelle, die dort ist, also ist besonders herausgehoben halt. Und da ist es aber so, das ist eigentlich jetzt nicht so ein Problem wie bei den anderen Wundern, die im Johannes-Evangelium erzählt werden, die Auferweckung des Lazarus, da ist ja einer gestorben, wie furchtbar, oder wie der Blindgeborene geheilt wird. Also das sind ja ganz andere Dimensionen. Hier haben einfach, ich sage jetzt mal, angetrunkene Leute, das wird aus dem Duktus, aus dem Kontext klar, nichts mehr weiter zu trinken. Das ist ja eher ein Grund, würden wir so sagen, also gut, dass wir nichts mehr haben, wir machen hier Schluss. Aber das ist jetzt erstmal so, auf einer Feier natürlich peinlich, für den Gastgeber so ein bisschen halt. Und Maria scheint sich da in der Verantwortung zu sehen und spricht nun Jesus an. Und das Interessante ist, und das ist vermeintlich so eine Banalität dabei, aber trotzdem wichtig von der Theologie für mich, dieses Problem behebt Jesus. Also es kommen noch 2 andere Punkte, die sind viel wichtiger aus meiner Sicht. Und trotzdem ist es, denke ich, bedeutsam festzuhalten, dass Jesus eben auch solche banalen Alltagsprobleme löst. Also Maria kommt mit diesem banalen Problem zu Jesus und er löst es. Sie kommt ja mit dieser Bitte oder mit dem Hinweis und das ist Veranlassung, dass tatsächlich es dann weitergehen kann. Wenn man das umrechnet, was die hier gemacht haben, sind das etwa 600 Liter Wein, die Jesus hier gemacht hat. Bester Qualität. Da wissen wir, dass das dann noch ein paar Tage dann zumindest alkoholmäßig vermutlich weitergegangen ist halt. Aber mal den Alkohol ganz zur Seite. Es ist so, Jesus kümmert sich auch um so ein wirklich ganz unwichtiges Problem. Also es gibt ja viel Wichtigeres, das wissen wir alle. Nochmal, diese Wunder, die erzählt werden im Johannesevangelium, machen das klar. Die anderen Dinge sind viel, viel wichtiger, wenn ein Kind geheilt wird, halt, wenn jemand, der blind war, wieder sehend wird. Halt. Aber auch das ist etwas, worum sich Gott kümmert. Und das ist die Botschaft für uns, auch für unsere Alltagsprobleme. Jesus kümmert sich nicht nur um die großen lebenswichtigen Dinge unserer Existenz, also um die Vergebung unserer Sünden, dass wir Leben nach dem Tod haben, dass Vergebung zwischenmenschlich möglich ist, dass wir Auferbauung beim haben, wenn wir traurig und depressiv sind. Nein, der kümmert sich auch um die ganz kleinen Dinge. Also wir müssen uns nicht scheuen, zu unserem Herrn und Heiland damit hinzugehen, wenn es ganz banale kleine Probleme gibt. Also was weiß ich, wenn es momentan nicht klappt, wenn die Autoreifen wechselt, da kannst du ruhig zu Jesus bitten und sagen, helf mir jetzt, dass ich jetzt die Schraube reinkriege. Also das, wenn du sagst, meine Güte, du läufst durch den Supermarkt und findest das eine Produkt nicht, was du suchst, halt, dann darfst du sagen, Herr, bitte lass mich das finden. Das ist jetzt nicht zu banal, sondern ganz im Gegenteil. Das ist Gott wohlgefällig. Das ist so Leben in Gottes Gegenwart. So wie wenn du, wie gesagt, mit deiner Frau beim Autoreifen stehen würdest, sagen, jetzt halt doch mal an, dass das endlich klappt, würdest du ja auch um Hilfe bitten, also auch bei Gott. Also das ist schon eine wichtige theologische Botschaft. Es gibt ja mal so Dinge, wo Leute sich nicht wichtig genug nehmen mit ihrem Problem. Also bei Gott ist das nicht so halt. Ne? Also du nervst ihn nicht, wenn du mit deinen Alltagsproblemen zu ihm kommst halt. Ne? Und du enttäuscht ihn aber dann, wenn du ihn aus gewissen Bereichen fernhältst. Für Gott ist keins unserer Probleme zu klein und zu nichtig, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir Dinge mit ihm besprechen, ihn um Hilfe bitten, dann ist ihm das wohlgefällig. Also das ist etwas ganz Wichtiges, denn Gott ist nicht nur für die großen Dinge da. Nochmal, das macht dieses Johannesevangelium auch mit dieser Reihung dieser sieben Wunder deutlich, eben wo es hier mit dem kleinsten vermeintlich ganz unbedarften anfängt hat. Nein, er ist nicht nur für die großen Schwierigkeiten da, auch für die kleinen Alltagsprobleme. Und die kriegt man dann gelöst, wenn man eben auf das hört und das tut, was Jesus sagt. Das ist der erste Punkt aus dieser Geschichte, den wir an Maria lernen dürfen, was er euch sagt, das tut. Das zweite, wenn Menschen das Wort Gottes hören, das Wort Jesu hören und tun, dann erleben sie Wunder. Das wird hier festgehalten, auch wenn es nochmal vermeintlich von diesen sieben Wunder das nicht bedeutungsloseste ist, aber das ist ein Wunder. Also aus 600 Liter Wasser werden 600 Liter Wein. Also das kriegen wir nicht hin, das funktioniert nicht. Du musst Trauben haben, die musst du vergären. Wir Menschen können anders nicht Wein machen. Dem Schöpfer dieser Welt ist es aber möglich. Das ist das, was hier ganz klar auch dokumentiert wird, auch dass die Diener dort als Zeugen gelten halt. Also es ist ein Wunder passiert. Und ich sagte ja, das wird auch im Johannesevangelium so richtig gebrandmarkt, so das ist das erste Zeichen, was geschehen ist. So heißt es hier auch zum Ende der Geschichte halt, dass Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Es ist ein Wunder, aus Wasser wird Wein. Und zwar deshalb, weil die genau das tun, was Jesus sagt. Also er sagt, jetzt geht hin, schöpft das Wasser und schüttet das in die Krüge. Also durch die Maßangaben, die hier stehen, wissen wir, ich habe das eben gesagt, etwa 600 Liter Wasser, 600 Liter Wein. Wer schon mal 100 Liter Wasser transportiert hat, der weiß, was das für eine Buckelei ist. Aber wenn wir das im Garten so haben, dann haben wir ja meistens irgendwo im Haus ein Wasser haben, dann sind es so 20 Meter, die wir gehen müssen zu irgendeinem Strauch, wo wir was hingießen wollen halt. Aber hier können wir uns vorstellen, wir sind im Orient, Wasser irgendwo im Brunnen, wenn die Glück haben, bei ihnen am Grundstück, wenn aber nicht irgendwo im Dorf, wo sie weiter hin müssen, das ist häufig so gewesen, dass sich mehrere Leute im Brunnen geteilt haben, Dorf, und dass sie dann natürlich erstmal kurbeln mussten halt, das ist eine richtige Plackerei. Da kurbelst du den Brunnen, das Wasser hoch, dann schützt du das rein und dann schleppst du es dahin, 600 Liter, dann ist es da heiß gewesen halt, aber das ist die Voraussetzung, das müssen sie tun, also hier ist ein Tun vorausgesetzt auch, was Jesus eben gesagt hat. Und da steht nicht drin, die diskutieren jetzt nochmal mit Jesus, wo ist denn da der Sinn hinter halt, so nach dem Motto, und dafür sind wir nicht bezahlt worden, wir sind hier nur vom Catering-Service hier in Kana angestellt worden dafür, aber nicht jetzt das Wasser holen oder sowas, nix. Die machen ganz stumpf das, was Jesus sagt, und weil sie das tun, passiert ein Wunder. Hören und tun, das ist genau das, was einfach passiert, wenn man sich auf das verlässt, was Jesus tut. Andersrum wird das erzählt, zu Beginn der Tätigkeit Jesu, in dem Ort, wo er aufgewachsen ist, in Nazareth, das kann man nachlesen in Markus 6, da kann er keine Wunder tun. Und zwar, warum kann er keine Wunder tun? Weil die Leute ihm nicht glaubten und sich über ihn ärgerten. Da steht es in der Bibel, er kann keine Wunder tun. Natürlich kann Jesus Wunder tun. Der sagt ein Wort, patsch, ist die Erde weg. So. Und natürlich hätte er auch in Nazareth Wunder tun können. Von der Fakultativität, von der Möglichkeit, die er hat. Aber er tut sie nicht, weil kein Glaube da ist. Und das ist hier anders. Hier glauben die Leute, weil sie das tun, was er sagt. Und das müssen wir uns immer wieder merken, wenn wir auch, wie gesagt, Gott etwas von Gott etwas möchten halt, wenn wir ihn bitten halt, dass wir wirklich auch das tun, was er sagt, egal was es ist, und dann werden wir auch in unserem Leben Wunder erleben. Das dürfen wir genauso für uns in Anspruch nehmen, so wie das eben hier in Kana gewesen ist. Und ein drittes, was sehr, sehr bemerkenswert ist, wenn Menschen das Wort Gottes hören, das Wort Jesu hören und tun, dann erschließt sich ihnen die Herrlichkeit Gottes. Es wird nicht nur ein Alltagsproblem gelöst, es wird nicht nur ein Wunder geschehen, sondern noch etwas viel Größeres. Sondern es wird die Herrlichkeit Gottes offenbart. Damit schließt diese Geschichte, und das ist im Prinzip aber so der Paukenschlag. Da heißt es, und das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und dann kommt es, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt also, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes passiert auf dieser Hochzeit im vorgerückten Stadium, wo Großteil der Leute angetrunken, angeheitert sind. Und dort offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Gott offenbart sich und nicht im Tempel. Wir haben am Sonntag gehört über den Zacharias, das Ende des Tempels, wo er nicht mehr segnen kann. Auch hier deutlich Ende des Tempels. Also das ist eigentlich für den Juden das Klare, zu sagen, wenn Gott sich offenbart, dann dort, wo seine Gegenwart ist, nach dem, was im Alten Bund ist, nämlich im Allerheiligsten, von dort müsste irgendwie ein Licht aufbrechen, da müsste irgendwas kommen, das ist der Ort. Das ist so eigentlich so die gängige Erwartung. Das ist die Religion, die so denkt. Den Ort, den wir geschaffen haben, da muss das dann auch sein. Aber so offenbart Gott seine Herrlichkeit nicht, sondern wenn Menschen sein Wort hören und tun. Und dann geschieht Offenbarung Gottes. Das ist dieser innere Zusammenhang, der in dieser Geschichte klar gesagt wird. Und das ist eben nicht nur beschränkt auf das, was in der Bibel erzählt wird. Petrus, Lukas 5, Jesus sagt, wirf die Netze aus. Der tut, was der Herr sagt und hat den Jahrhundertfang gemacht. Nicht? Gottes Wort hören und tun, was er euch sagt, das tut. Und erlebt, dass wirklich er der Herr sagt, geh weg, du bist der Heilige, ich kann mit dir nicht zusammen sein. Sondern das passiert auch bei uns. Wenn wir Jesu Wort hören und wenn wir Jesu Wort tun, dann wird sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Das heißt, dann werden wir durch den Heiligen Geist viel stärkere Nähe zu Jesus bekommen halt. Die Offenbarung Gottes passiert nicht, indem wir irgendwelche interreligiösen Dialoge führen, nicht indem wir irgendwelchen Klangschalen-Meditationen nachgehen oder irgendwelches Mandala-Zeugs malen, sondern indem wir Gottes Wort hören, weil Gottes Wort Gott selber ist, und es letztlich tun. Darin offenbart sich die Herrlichkeit des lebendigen Gottes halt. Das ist damals so gewesen und das ereignet sich auch heute noch da, wo wir das tun. Da haben wir Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und das alles hat zu tun eben mit diesem Schlüsselsatz, den eben Maria sagt. Und das ist so ein Stück weit, ich sag mal, Hermeneutik, wirklich Schlüssel vom Verständnis des gesamten Neuen Testamentes, der gesamten Bibel, das wirklich zu tun, was das Wort Gottes sagt, was er euch sagt, das tut. Wenn man das macht, werden erstens Alltagsprobleme gelöst, zweitens erlebt man Wunder und drittens offenbart sich dann die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und Gott stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns die Maria hier in Johannes 2 vor Augen gestellt hast, mit dem, was sie so klar ausgesprochen hat als Wegweisung zum rechten Verständnis von dir und deinen Worten, dass man wirklich alles das tun soll, umsetzen soll, was man von dir gehört hat. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder treue Hörer deines Wortes sind, dass wir immer wieder studieren in deinem Wort, aber dass wir es nicht nur dabei belassen, dass wir theoretische Erkenntnisse gewinnen, sondern dass wir immer frohgemut auch wirklich auf den Wegen gehen, die du uns heißt zu beschreiten durch dein Wort, Herr. Schenke es uns, dass wir immer wieder diesen Befehl, diese Anweisung Marias befolgen, genauso wie es die Diener getan haben, dass wir immer wieder das tun, was du uns sagst, Herr. Amen. Ja, ein zweiter Punkt. Ich möchte einiges sagen, ein bisschen was hinführend nochmal, damit uns klar ist, wie die Rolle der Frau damals ausgesehen hat. Das ist ja immer so ein bisschen das, was wir auch verstehen müssen, wenn wir so sehen, wenn wir uns mit Maria beschäftigen halt, was das bedeutet, dass sie eben damals Frau war und dass das tatsächlich damals eine ganz andere Rolle war, eine ganz andere gesellschaftliche Wahrnehmung bei all dem, was sie dann an Bedeutung gewunden hat, wie zur heutigen Zeit halt. Die damalige Gesellschaft, und das ist vom Alten Bund wie im Neuen Bund so, das heißt also im Alten wie Neuen Testament, ist es so gewesen, war sehr stark patriarchalisch geprägt. Also Frauen hatten dort keinen Wert. Also wenn ein Mann ein Kind bekam, der wollte nur eins, einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn, weil das war der Stammhalter halt. Frauen galten nicht als Stammhalter. Das heißt nicht, dass der damalige Israeli und Jude nicht seine Tochter lieb hat, haben können, gar keine Frage, aber vom reinen Rechtsverhältnis und auch das, wie sie angesehen wurden, hatten die Frauen keinen Wert. Also die Gerichtsverhandlung im Tor, also das, was dann war, wenn Streitigkeiten waren, wurde in einer Stadt, wurden die Ältesten zusammengeholt, die setzten sich ins Tor, das war dann der öffentliche Ort, wo alle Rehe hören konnten, die, die draußen waren, aber auch die in der Stadt gewesen sind. Und wenn dann ein Rechtsstreit verhandelt wurde, dann war es so, dass nicht nur die Männer Recht sprechen konnten, aber dass die Frauen überhaupt nicht als Zeugen gehört werden konnten. Also wenn irgendwo eine auf dem freien Feld ein Mord passierte und zwei Frauen hätten das gesehen, oder eine Frau, und hätte darüber ausgesagt, dann spielt das keine Rolle. Das wäre juristisch nicht verwertbar gewesen halt. Ne? Also das sind Dinge, die halt zeigen, wie niedrig die Rolle der Frau gewesen ist. Die Rolle der Frau beschränkte sich auf Familie und Haushalt. In dieser Rolle ist sie in einem Eigentumsverhältnis gewesen, so muss man das sagen. Sie hatte zwar gewisse Rechte, auch wenn der Mann sie verließ. Das hatte aber eher zu tun mit den Anrechten, die die Herkunftsfamilie, ihr Vater oder ihre Brüder noch an ihr hatten als Tochter und als Schwester. Aber der Mann war sehr stark dominant und hat ganz, ganz vieles einfach inne gehabt über sie, wo wir heute sagen würden, ja, ist eine Katastrophe, da ist ja jemand eher wie ein Sklave, wie ein Diener gehalten worden. Aber so ist eigentlich das Verhältnis in der Ehe gewesen. Und das hat zwar bei den Juden eine gewisse Aufwertung bekommen, weil auch schon im Alten Testament Frauen erbberechtigt wurden, wenn keine Söhne da gewesen sind. Aber das war zum Beispiel ein Punkt, wenn Söhne da waren, hat keine Frau je geerbt. Also es spielte überhaupt keine Rolle halt. Die Söhne waren diejenigen, die alles bekommen haben. Ist auch so gewesen, dass zur Zeit Jesu und natürlich auch im Alpenbund eine Polygamie bestanden hatte. Also eine Frau konnte nicht zwei oder drei Männer haben, aber ein Mann konnte zwei oder drei Frauen haben. Das war kein Problem. Das zeigt natürlich auch von der gesamten Setzung des Rechtssystems, bei wem liegt so die Stärke, wer ist der Wichtige halt zu sagen. Wie gesagt, wenn man das jetzt sagen würde, ja, eine Frau kann auch zwei, drei Männer haben, dann würde man sagen, okay, das ist halt polygame Gesellschaft in alle Richtungen hin. Aber es war eben im alten Israel, im Vorderen Orient immer grundsätzlich so, wie auch heute noch im Islam halt und auch in manchen christlichen Sekten halt, ne, dass der Mann mehrere Frauen haben durfte. Die Frau natürlich auch kein Mann. Auch Ehebruch ist etwas, was zwar beiden dann entsprechend vorgeworfen wurde, aber es wurde so immer verstanden halt, also dass wenn eine Frau Ehebruch begann, dann war das ein Riesenproblem, weil das quasi in der Sippe, in der Familie war. Also wenn die dann schwanger wurde, dann war das ja Problem der Sippe, jetzt ist da jemand, der nicht zu uns gehört, aber der ist jetzt hier drin, der wird als Kind geboren, während der Ehebruch des Mannes wesentlich geringer gesehen wurde halt, nicht? Wenn der außereheliche Kontakte hatte halt, wenn der Ehebruch begann halt, dann wurde das minder schwer gesehen halt. Auch der gesamte Kultus war natürlich dem Mann vorbehalten halt, also Frauen durften nicht ins Innerste des Tempels hinein, das war wie gesagt nur die Männer halt, schon gar nicht irgendwie das Priesteramt oder so etwas ausführen halt, auch natürlich später bei Jesus, das Apostelamt, alles ist allein den Männern vorbehalten. Auch die kultische Unreinheit der Frau, gerade im Alten Bund, war natürlich durch den Zyklus, also einer gebärfähigen Frau, so, dass die ganz große Zeit gar nicht überhaupt kultisch rein war. Halt, ne? Also das war ein großes Problem, wo sie da auch nochmal durch ihre Tage, die sie hatte, eben durch das Blut unrein gewesen ist. Und die Rolle der Frau ist natürlich dadurch auch ein Stück weit diskreditiert. Ich sage das alles vor dem Hintergrund dessen, dass wir das Bild Maria richtig verstehen, aber das muss man einfach nochmal so vom Hintergrund vor Augen haben, dass eben durch eine Frau die Sünde in die Welt gekommen ist. Also, dass Eva Adam verführt hatte halt. Dass da das Primäre gewesen ist, dieser Anstoß halt. Und dass natürlich dann im Umkehrschluss jetzt auch durch eine Frau die Rettung in die Welt kommt. Also das ist dann das Positive, wo es man sagen muss, aber das muss man auch verstehen halt. Also Eva bringt die Sünde in die Welt, natürlich lässt Adam sich verführen halt, aber ihr wird das zugeschrieben auch in den Briefen halt zu sagen, aber es ist eben auch eine Frau, die die Welt rettet. Der Retter selber allerdings ist auch wiederum ein Mann. Ja, das einfach nochmal so ganz grob, so ein bisschen kurz angerissen zur Rolle der Frau, was natürlich eine Rolle spielt bei dem, was wir jetzt betrachten, wenn wir nochmal so ein bisschen auf Maria blicken mit all dem, was sie ausgemacht hat. Und ich habe jetzt nochmal so 12 Stationen rausgegriffen, man könnte sicherlich auch 14, 16, 18 schreiben über das, was die Bibel über Maria sagt halt, aber möchte da nochmal so einen kleinen biografischen Blick auf ihr Leben werfen, so wesentliche Stationen, was ich sehr, sehr erwähnenswert finde. Und da nochmal auch hinweisend darauf, wir haben ja im Protestantismus durch die Geschichte der Reformation, wo eben nicht nur die falsche Buße in der katholischen Kirche abgelehnt wurde, wo man sagt, über Geld bezahlen, Ablasshandel könnt ihr Erlösung der Seelen bekommen, sondern gerade auch durch die Marienanbetung, das war so ein anderer Schwerpunkt halt in der Kritik, die Luther und auch Zwingli und Calvin geäußert haben, wo ganz klar gesagt wurde, das ist falsch, was hier läuft, ne? Das müssen wir reformieren. Also alle sind ja nicht angetreten, haben gesagt, ja, wir müssen eine neue Kirche gründen, wir müssen irgendwann die EKD oder sonst was haben, sondern sie sind ja angetreten, das, was falsch war, zu verändern. Und das war vor allen Dingen, wie gesagt, die Bußlehre, das war vor allen Dingen auch die Abendmahlslehre und auch die dort war und natürlich auch die Marienverehrung. Das sind so Schwerpunkte, wo man sagen muss, halt, Das waren so die Kernpunkte. Es gab noch ein paar andere Sachen, das Papsttum, wie das aufgestellt ist. Aber das waren die drei Kernpunkte, kann man sagen, wogegen sich die Reformatoren gerichtet haben. Und infolgedessen ist es für uns, das ist ja so als Protestanten immer so gewesen, dass wir mit vielen Dingen, mit den katholischen Marienfeiertagen, werde ich gleich zum Schluss noch was sagen, große Schwierigkeiten gehabt haben und uns deshalb auch in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr mit Maria beschäftigt haben. Zu sagen, das ist ein bisschen so ähnlich wie die Entwicklung, wo die Brüdergemeinden, die Gemeinschaftsbewegung sich in der Berliner Erklärung zu Recht von den falschen Pfingstbewegungen da abgesagt hat bei der Berliner Erklärung. Aber dann ist es dann so in den pietistischen Kreisen dazu gekommen, halt, dass man sich überhaupt nicht mit dem Heiligen Geist auseinandergesetzt hat, zu sagen, halt, also wir gehen da ganz auf Abstand. Halt. Das ist häufig so. Indem man falsche Dinge benennt, ist es manchmal so, dass man überhaupt gar nicht mehr das Richtige da wahrnimmt. Und so ist es auch bei Maria auch. Das ist ein bisschen schade, dass sie so wenig im Blick, ich sag mal, unserer evangelischen Theologie ist, wiewohl sie eben so breite und so vielfältige Texte auch in der Bibel hat. Halt. Also das auch nochmal so als Vorbemerkung. Und so wollen wir so einen 12-Stationen-Blick oder 12-Stationen-Weg gehen, wo wir nochmal auf das gucken, was sie ausgemacht hat. Das erste ist, dass auch sie schon im Alten Testament vorhergesagt wird. In Jesaja 7, 14 lesen wir, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den werden sie nennen Immanuel. Also auch hier Plan im Heilsweg Gottes mit Vorankündigungen, so wie das auch von Johannes der Täufer gewesen ist, so wie das auch beim dem Esel gewesen ist, der Jesus nach Jerusalem reinträgt, auch hier sie kommt schon im Alten Testament vor und von ihr wird geweissagt. Also auch nochmal besondere Bedeutung natürlich in Bezug auf Jesus bei Maria immer so. Alles, was sie tut, hat nur deshalb Bedeutung, so wie bei dem Esel in der Beziehung zu Jesus. Auch bei Johannes dem Täufer, es geht nur um ihn halt. Nicht? Er ist der Große, die anderen stehen nur dahinter. Und trotzdem ist dieses Detail wichtig, auch dass sie als Jungfrau den Sohn gebären wird, eine ganz wichtige Sache, das ist auch so eine Art Schibulett, also so ein Erkennungsmerkmal für fromme Pfarrer, also wo immer ein Pfarrer oder ein Prediger die Jungfrauengeburt in Frage stellt, könnte sofort gehen, also sofort wisst ihr, das ist nichts mehr halt, ne? Das ist ganz klar, damit Wahrheit der Bibel in Frage gestellt halt, so wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen, über alle die Jahrhunderte, ja Jahrtausende mittlerweile hin zu sagen halt, was ganz klar ist, auch da muss man aufpassen, dass es mitnichten nur irgendwie in einer liberalen Theologie an den Universitäten oder in den Landeskirchen, sondern auch immer wieder in freien Gemeinden halt, wo das passiert halt, also habt ihr immer wieder gutes Kennzeichen, wenn die Jungfrauengeburt in Frage gestellt wird, wisst ihr immer, übrigens auch wenn Gemeinden Pfarrer wählen. Ich sage immer, da gibt es ein paar Fragen, kannst du sofort feststellen, steht der Mann im Glauben, ja oder nein? Also immer so eine Frage, die meisten Ältesten, ob das nun in Landeskirche ist oder ob das in freien Gemeinden ist, die haben einmal in ihrem Leben mit einer Pfarrwahl zu tun, Pastorenwahl, meistens ja nicht häufiger. Und da gibt es gewisse Kriterien. Erste Frage, wenn ein Pfarrer neu gewählt wird, erzählen Sie mal Ihr Bekehrungserlebnis. Zweite Frage, erzählen Sie mal Ihr Berufungserlebnis halt. Also wie sind Sie da von Gott berufen, Pastor zu werden? Und drittens, wie stehen Sie eigentlich dazu zur Jungfrauengeburt? Ja, also bitte, glaub mir, da ist also damit vielleicht nicht alles gesagt. Und damit muss man immer noch klären mit denen, ja, aber wie verwaltest du denn die Sakramente und wie machen wir das am Abend? Aber bei den drei Fragen, da kann ich schon mal ganz, ganz wesentliche Punkte abklären, wie das aussieht, ist einer gläubig. Da weiß ich sofort, wie das Schriftverständnis ist. Und wenn er sich gegen diese Fragen so verwehrt und fängt dann an, rumzudrucksen halt, ne? So nach dem Motto, und das können ja Theologen hervorragend. Also die sagen nicht das klare Nein, packen das rein. Also das ist glasklar, wenn ich meine Wiedergeburt erzähle, da weiß jeder Gläubiger, zack, so ist das passiert. Meine Berufung, zack, darin besteht sie. Und auch die Frage, ist Jungfrau Maria Jungfrau gewesen, als sie Jesus bekommen hat, ja oder nein, so wie es vorhergesagt ist, da gibt es nichts dazwischen halt. Also hat man ganz klare Kriterien, ich sage das auch nochmal vielleicht für die Internetgemeinde, wenn da Leute dabei sind, einfach da gucken, fragen und wenn es da Zweifel gibt, Pfarrer nicht wählen, gibt einen gläubigeren Pfarrer. Also wie gesagt, erster Punkt, sie ist schon im Alten Testament, ist schon vorhergesagt und gerade auch ganz bewusst dieses Momentum der Jungfrauengeburt. Dann findet sie, das ist der zweite Punkt, der sehr für mich erwähnenswert ist, Erwähnung im Stammbaum Jesu. Wir haben da schon häufiger darüber gesprochen. Das Neue Testament beginnt mit diesem Stammbaum. Und dann wird dann erzählt, wie eben in 3x14 Gliedern halt, von Abraham bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft bis zu Josef runter halt, die Familientradition dort ist. In diesen Stammbaumerzählungen kommen dann nochmal vier Frauen vor, das ist auch besonders, Rahab, Tamar, Bathsheba und Ruth. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, was das bedeutet mit den Sündigen. Und dann kommt aber der absolute Hammer. Das ist so der Hammer, weil das ist ja so, man sagt, der Stammbaum Jesu, so steht es als Überschrift, so steht es ja nicht in der Bibel, aber das, was in der Lutherbibel und vielen drüber steht, Stammbaum ist ja gar nicht der Stammbaum. Ja. Also nach außen hin, ja, ist aus dem Geschlecht David, aber dann kommt es ja, und von ihr wurde Jesus geboren, der Christus. Also der ganze Stammbaum ist ja hinfällig, weil Josef überhaupt nichts mit der Geburt zu tun hat. Also er wird erzählt, so, das ist so wie bei mir, ich habe halt einen Vater und eine Mutter, wie sie und ihr alle auch, ist ganz klar. Aber zu sagen, auf einmal wird gesagt, ja, der Vater ist gar nicht der Vater, dann fällt dieser Stammbaum ja komplett weg. Die ist gar nicht da. Es ist Maria, auf die es hier ankommt. Das ist wirklich so in diesem Stammbaum. Also die vier Frauen, die benannt werden aus dem Alten Bund, die eben Ahnfrauen sind von dem Stammbaum, aber die natürlich einen Makel haben. Und dann kommt, baf, nur Maria. Das ist also nochmal so ein richtiger Versatz. Der wird von vielen Leuten übersehen und überlesen, zu sagen, den Josef, der kommt hier gar nicht vor. Wir wissen das aus der Geschichte natürlich hier mit der Vorbereitung, aber dass man sagt, das ist auch literarisch hier nochmal genauso angelegt, zu sagen, das ist der Stammbaum, der produziert wird, aber wupp, und dann springt es eins zur Seite und Jesus kommt von Maria und der hat gar nichts damit zu tun. Ganz interessante Erwähnung auch nochmal für die Bedeutung, die sie hat. Ja, das Dritte, was man übrigens sagen müsste, also wenn ich mir so einen biografischen Rückblick machen müsste, so, wir hatten heute auch eine Beerdigung, halt, da habe ich das auch gemacht, halt, über die Frau Geistert halt, und das macht man dann so, zählt man auf, was ist so gewesen, sie war verheiratet mit dem Josef halt. Ja, und dieser Josef ist ja so ein Typ, also früher, als ich so ein Kind war, noch nicht gläubig war, mochte ich den nicht. Also für mich war der so ein bisschen der Idiot. Also entschuldige, wenn ich das so sage, halt so ein bisschen irgendwie, der hatte irgendwie nicht, ist nicht so der Sympathie. Also so Leute wie David, Josef, das fand ich gut, so in der Kinderbibel. Aber Josef, das war irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen so eine Opferrolle, aber ist ja tatsächlich schon so ein bisschen so im Hintergrund so. Ja, ist so ein guter, also das sage ich jetzt einfach mal so übertragen, es ist ein guter Kerl. Also als dann klar wird, seine Frau ist schwanger, er will sie nicht richtig in Probleme bringen, aber so richtig zu stehen, und da muss Gott ja den Engel schicken, halt, ist schon wichtig. Der spielt auch nicht irgendwie so ganz stark eine Rolle, wobei das nicht ganz stimmt, das wusste ich damals natürlich nicht. Der tut natürlich auch ein bisschen was, der kümmert sich auch, dass er da nach Ägypten flieht und so etwas halt, aber er tritt nicht so in den Vordergrund halt. Ne? Das ist ja auch schon hier bei dem Versatz im Stammbaum so gewesen halt. Und mit dem ist sie verheiratet halt. Das ist auch später, wo sie im Tempel sind, da spricht sie mit ihm und sagt, Mensch, der Vater und ich, wir haben richtig Probleme, also da kriegt Jesus von ihr Schelte und nicht von Josef, zumindest wird es nicht berichtet, und das ist immer so ein bisschen im Hintergrund halt. Ne? Er spielt ja hinterher auch, als Jesus dann sein Wirken beginnt, keine Rolle mehr, also wird nicht mehr erwähnt. Vermutlich ist er tot gewesen, auch in der ersten Gemeinde ist Josef nicht dabei, wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Natürlich ein ganz wichtiger Mann, aber auch, wie gesagt, aber er ist eben dann mit ihr verheiratet, ja, jetzt nicht so der, würde ich mal so sagen, so der Alpha-Wolf, wo man sagt, naja, da zieht die hinterher. Vermutlich, ich sag mal, das interpretiere ich jetzt ein bisschen rein halt, hat die in der Familie, denke ich, auch eher so das Heft in der Hand gehabt. Vierter Punkt, die fantastische Geburtsgeschichte. Da gehen wir jetzt ja nächste Woche drauf zu, mit all dem, was da passiert ist, was auch an ihr passiert ist halt. Da war ja Jesus noch nicht auf der Welt, beziehungsweise war schwanger oder ist gerade als Baby gekommen, zu sagen, alles ja Wahnsinn halt. Die Ankündigung der Geburt, nicht wo der Engel da kommt und er sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich, wenn wir gleich noch sehen. Die Begegnung mit Elisabeth, ihrer Verwandten, die auch schwanger ist, die uralt ist, diese Frau. Und diese Frauen haben dann so 3 Monate miteinander, das wird nicht weiter gesagt, was sie da alles besprechen, wie die sich vorbereiten, was da passiert, aber auch noch mal was ganz Besonderes, die Geburtsgeschichte, weltbekannt, das kennt ja auch fast jeder, auch in Deutschland, auch wenn sie Leute nicht gläubig sind, die Hirten, die Weisen, die dort auflaufen, aufschlagen, halt, da ist sie immer dabei, kriegt das alles mit, sie hört, da heißt es auch da mal Lukas 2, halt, und sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen, sie bewegte sie halt, also da passiert ganz vieles mit ihr und in ihr, auch da, es geht nicht um Josef, der gesagt wird, der hat all die Worte in sich, die Maria nimmt die Worte auf und bewegt sie in ihrem Herzen halt, ne? Und dann natürlich auch die Frage mit der Flucht, das dann zu sagen, die Dinge aber vorher noch Darbringung im Tempel halt, Simeon und Hanna, die da dabei sind, also ganz wunderbare Dinge, die sie da erleben darf. Und zu Beginn, also in Lukas 1,2 und Markus und Matthäus 1,2, ist sie so mit die Protagonistin, Hauptfigur, und auch ist ja, wer so als Kind mal beim Krippenspieler gewesen ist, Maria ist so die Hauptfigur halt, nicht? Also wer die Maria spielen durfte, das war dann immer so im Kindergottesdienst, ist heute noch so die große Auszeichnung, ich darf die Maria sein, ja. Dann kommt die Flucht nach Ägypten, das ist der 5. Punkt in ihrer Biografie. Herodes lässt in Bethlehem und umzu alle Kinder umbringen bis 2 Jahre. Das weiß Gott und warnt Josef, und der geht mit seiner Frau, so heißt es, und er nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Das ist auch nochmal so was ganz Besonderes in der Heilsgeschichte halt. Ich sage jetzt mal so, in Ägypten sein, das war natürlich das Volk, und das kommt dann durch die Wüste und geht nach und darf eigentlich nicht rein, weil es unvollkommen ist, es ist quasi eine schwierige Landnahme. Die geschieht nicht richtig, und jetzt kommt nochmal so eine in Anführungszeichen Landnahme, in einer ganz anderen Form, in einer ganz anderen Größe, eben auch aus Ägypten kommend und wieder nach Israel kommend halt. Auch das erlebt sie alles mit, begleitet sie mit. Dann gibt es einen Break in der biblischen Erzählung. Dann wird lange nichts berichtet, also da ist Jesus ja auch noch mal mindestens Kleinkind, ich sag mal 2 Jahre, 3 Jahre. Und dann wird wieder von ihm erzählt, als er da als 12-Jähriger im Tempel ist. Sie sind zu einem Fest nach Jerusalem gekommen halt. Muss ich so vorstellen, da aus Nazareth ist vermutlich eine größere Truppe unterwegs gewesen. Die hatten ja noch mehrere Kinder und Jesus war schon älter. Der ging so seine eigenen Wege, und als sie dann wieder nach Nazareth zurück wollen, stellen sie nach 3 Tagen fest, der ist gar nicht im Tross. Der ist nicht bei uns. Dann müssen sie umkehren, zurück nach Jerusalem, das Kind suchen, dort in der großen Stadt halt, mit den vielen Menschen bei so einem Fest, und finden ihn nach einigen Tagen wieder im Tempel. Und wie er dann in Kommunikation dort mit den Priestern, mit den Lehrern steht halt, und können es aber gar nicht begreifen. Also das ist auch so ein Momentum, bei allem, was sehr positiv über Maria in der Bibel berichtet wird. Hier ist auch ein Unverständnis halt. Auch da gibt es dann wieder so ein Anfauchen, hätte ich beinahe gesagt. Nicht? Also mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich jetzt Schmerzen gesucht halt. So diese Vorwurfshaltung halt. Und Jesus entgegnet dann, ja halt, ich bin in meines Vaters Haus, das ist ganz anders. Aber das begreift sie eben noch nicht. Kann sie auch nicht begreifen. Vor Kreuz und Auferstehung ist Jesus nicht zu begreifen. Aber das sagt die Bibel auch deutlich, dass es eine Zeit in ihrem Leben gibt, wo sie eben nicht alles begriffen hat. Sonst hätte sie nicht hier so reagiert, sonst hätte sie auch gewusst, wo er gewesen wäre, sonst wäre sie erst gar nicht auf die Idee gekommen, dass Jesus verloren geht. Das ist ja auch so ein Moment, um zu sagen, halt nicht, was ist denn das für eine Mutter, die erst dann 3 Tage später merkt, dass der Junge nicht dabei ist halt. Das muss man auch nochmal sagen, Maria ist Mutter einer großen Familie. Wir lesen in Markus 6, da wird dann so gefragt, weil die Leute noch fragen nach Jesus, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus, Josus und Judas und Simeon, also 4 Brüder. Das heißt, sie hatte 5 Söhne auf die Welt gebracht. Sind nicht auch seine Schwestern bei uns? Also wird nicht gesagt, wie die Schwestern hießen, auch das wieder hier, so ist klar. Selbst hier bei Markus halt, die werden gar nicht erwähnt, aber mit dem Plural wissen wir, es sind mindestens 2. Vielleicht waren es auch 4, vielleicht sind es auch 6 halt. Aber wir reden hier schon auch von einer größeren Familie, um die sich Maria zu kümmern hatte. Sie ist, das ist das Nächste, klare Wegweiserin bei allem Unverständnis. Sie ist auch klare Wegweiserin halt, nicht? Also was er euch sagt, das tut. Das haben wir eben in der Andacht ausführlich besprochen, zu sagen halt, damit hat sie den Schlüssel eben zum Evangelium gelegt halt. Aber, und das ist dann genau wieder kontrastierend, sie begreift, so wie bei der Geschichte im Tempel, dann vieles auch nicht, ja, kriegt scheinbar mit ihren Söhnen auch ein Problem, als Jesus als Prophet auftritt, öffentlich verkündigt halt, das ist denen wohl zu viel, so einen Sektenprediger wollen wir nicht, dann wollen sie ihn zurückholen. So heißt es in Markus 3, 21 und 31 bis 35, und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Also es heißt zwar nicht ausdrücklich, dass es Maria ist, aber dann heißt es weiter, einige Verse, und dann kann man das absetzen. Und sie kamen, seine Mutter und seine Brüder, und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete zu ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die mit ihm im Kreise saßen, und sprachen, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester, meine Mutter. Hier sind wir wieder bei dem, was sie auch gesagt hatte, was ihr euch sagt, das tut. Wer Gottes Willen tut, der ist Bruder Jesu, Schwester Jesu und Mutter Jesu halt. Auch nochmal eine klare Abfuhr, zeigt aber auch, ich sage jetzt mal, diesen Konflikt, dem Jesus auch in der eigenen Familie ausgesetzt gewesen ist. Nicht nur Nazareth, seine Heimatstadt, sondern eben auch in seiner eigenen Familie, wo dieses Ablehnende zu Trage kommt halt. Und eben Maria ist zumindest dabei, wie stark sie dabei gewesen ist und da gewirkt hat, wissen wir nicht. Dann aber kommt etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes halt noch einmal in ihrem Leben halt, nicht, dass die anderen Dinge nicht entscheidend gewesen sind, diese Szene unterm Kreuz. Dann hören wir auch lange nichts von ihr, Aber dann kommt dieses Momentum halt, als Jesus hingerichtet wird und sie ist mit dabei. Sie schaut an, wie ihr Sohn getötet wird, gemartert wird. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Kleopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach sprach er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Also diese Stelle ist aus, wie alles am Kreuz, nicht nur bemerkenswert ist, das ist unfassbar tief, aber das ist aus vielschichtigen Dingen halt, also aus vielperspektivischen Dingen wirklich bemerkenswert, was hier passiert. Das eine ist, dass der im Leid stehende Jesus das Leid seiner Mutter sieht und sich um das Leid kümmert und dieses Leid wendet. Das ist so das, was der leidende Jesu nicht nur an seiner Mutter getan hat, sondern was er auch an uns tut. Das ist etwas ganz Besonderes. Er sieht das Leid und kann es auch ganz anders nachempfinden, weil er tatsächlich eben alles Leid dieser Welt getragen hat. Aber es ist noch was anderes, ganz besonders bemerkenswert an dieser Szene, wo sie mit dabei ist. Hier beginnt für mich Gemeinde Jesu Christi. Jetzt kann man darüber diskutieren und allgemein, das lernt ihr im Konfirmandenunterricht, ja, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Für mich ist der Geburtstag der Kirche unterm Kreuz. Denn hier werden Menschen neu und anders zusammengestellt. Hier entsteht etwas ganz Neues, so wie wir durch Jesus Christus Brüder und Schwestern geworden sind, nicht blutsverwandt sind, so hier, obwohl die beiden blutsverwandt sind, aber hier wird eben Johannes und Maria in ein anderes Verhältnis gestellt. Zu sagen, das ist jetzt deine Mutter und das ist jetzt dein Sohn. Und das passiert in Jesus, die in besonderer Nähe sind, Johannes sein Lieblingsjünger und seine Mutter. Diese besondere Nähe, das heißt die Menschen, die bei Jesus sind, werden durch den Tod Jesu auch in ein anderes Verhältnis gestellt. Und das ist für mich Gründung der Gemeinde. Hier geht's los. Jetzt kann man sagen, ja, und der Heilige Geist kommt ja später. Ich will es nicht vertiefen halt, aber trotzdem ist hier der Beginn dessen. Denn, und das geht jetzt ins nächste über, sie ist eben auch in der ersten Gemeinde. Hier ist Keimzelle der ersten Gemeinde. Das heißt in Apostelgeschichte 1,14, diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, also das sind die Apostel, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das ist so die Kernzelle, die Keimzelle der Urgemeinde. Das, was dann passiert, als Petrus predigt, dann kommen dann 3000 mit einem Schlag dazu. Hier haben wir die Keimzelle, die Apostel und die Brüder Jesu, auch dabei, wir wissen, Jakobus, also sein Bruder, ist Leiter der Gemeinde gewesen halt. Ganz, ganz wichtig, Jakobus, Johannes, Petrus, das waren die Säulen der Gemeinde dort in Jerusalem. Aber eben auch Maria, das wird ausdrücklich gesagt. Es sind auch andere Frauen dabei, aber Maria wird ausdrücklich auch erwähnt. Das ist die letzte Erwähnung auch, die es von ihr gibt. Und das ist schon sehr, sehr bedeutungsvoll halt zu sagen, auch unsere Geschichte geht, und das ist Gott wichtig, hätte sie auch vorher sterben lassen können. Nein, hier ist etwas, wo ganz klar sie auch mit Gründungsmitglied in der ersten Gemeinde ist. Nicht nur diejenige, die Jesus geboren hat, die mit ihm in Ägypten war, sondern das auch so ein Hinübertragen. Das müssen wir halt wissen, halt, da hat sie natürlich größere Kenntnis als all die anderen über das, was Jesus auch ausmacht, mit allem, was sie eingetragen hat, was allem, was sie auch erzählt haben, wird halt so sagen, dort in der Gemeinde auch mit allem, was ihr begegnet ist. Und ein letztes, 12. Station, die jetzt nicht biblisch ist, aber da habe ich das Wort, dieses Bildnisverbot aus den 10 Geboten mitgebracht. Du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und das ist leider aber passiert mit der Maria in einer falschen Verehrung, einer falschen Anbetung. Also wer sich so ein bisschen im Katholizismus auskennt, der weiß, dass es im Kirchenjahr allein der katholischen Kirche nicht mehr nur die Christusfeste gibt, so wie bei uns bei den Protestanten, wir haben auch ein paar andere Dinge, wenn man Kirchweih, also, aber vor allen Dingen Maria eine große Rolle spielt. Erste ist das Hochfest der Gottesmutter, also ein normales bürgerliches Jahr wird begonnen, eben mit diesem Hochfest. Hochfest heißt für die katholische Kirche, wenn da ein Sonntag ist, dann fällt das Proprium des Sonntags dem Festcharakter dieses Tages zum Opfer. Das heißt, dann ist das wichtiger. Man sagt, das ist bei uns auch so, wenn jetzt mal wegen Heiligabend, was bei uns nicht so ist bei uns Reformierten, fällt der Heiligabend auf den 24. Sagen wir nicht, wir lassen da den Sonntagsgottesdienst ausfeiern, sondern der Sonntag ist wichtiger als die Feste. Aber im Katholizismus ist das anders, im Luthertum ist das auch anders. Da würde man sagen, Mensch, das Fest, die sind höherwertiger. Das ist im reformierten Glauben nicht so. Aber im Katholizismus haben eben auch die Marienfeste diesen Charakter. Und eben auch am 1.1. des Jahr geht es damit los. Dann geht das weiter am 25.3., also 9 Monate vor Heiligabend, ist Fest der Verkündigung Maria, also das, was passiert, wo Gabriel kommt, der wird gefeiert halt. Dann am 2.5. ist Fest der Heimsuchung, dann der höchste Marienfeiertag, 15.8. halt, Maria ganz körperlichen Aufnahmens in den Himmel, gibt es keinen Anlass an der Bibel drin halt, aber die feiern die Himmelfahrt Marias halt. Ist auch das einzigste Papstdogma, das jemals ausgesprochen wurde, dass jeder Katholik das glauben muss, sonst kann er nicht selig werden halt. 8.9. wird die Geburt Marias beschrieben, auch das sind alles keine biblischen Anhaltspunkte, das ist einfach in der Tradition, in der Kirchengeschichte irgendwann durch irgendwelche Urkunden dazugekommen. 15.9. Gedächtnis der Schmerzen Marias halt, 8.12. Empfängnis Marias, also ihrer Mutter. Also da gibt es noch zahlreiche mehr, die das Kirchenjahr für einen Katholiken prägen halt. Und je nachdem auch welche Orden und welche Denomination innerhalb der oder Richtung halt, wird das sehr, sehr hoch gewertet eben mit den Mariendingen halt. Und da ist es dann so, dass tatsächlich auch Maria Anbetung erfährt. Da sagen viele Katholiken, ich mache das nicht halt, ne? Ich verehre sie nur. Aber es gibt auch Katholiken, die direkt zu Maria beten, damit sie bei Jesus Vorsprache hält um. Und das sind natürlich Dinge, die gehen überhaupt nicht. Das ist ein klarer Verstoß gegen die 10 Gebote halt. Das darf nicht sein. Da schafft man tatsächlich dann eine Göttin in irgendeiner Form. Und wenn sie nur eine Halbgöttin ist, halt zu sagen, halt auch mit der Himmelfahrt Marias oder sowas, halt hat man Dinge, die nicht biblisch sind, die ganz klar außerbiblisch sind, wo man hier Dinge hineinmacht, die nicht der Lehre der Bibel entsprechen, wo wir ein klares Nein zu haben müssen als Protestanten, was auch die Reformation gehabt hat. Und was sie immer wieder auch noch gucken, halt auch bei allem, wenn man sagt, Ökumene ist doch alles nicht mehr so schlimm, können wir alles zusammenwürfeln. Bitte immer, wenn ihr mit katholischen Geschwistern zu tun habt, muss man sowas abklären halt. Also es gibt katholische Brüder und Schwestern, und gar keine Frage. Die haben selber genau Probleme damit. Die, die die Bibel klar lesen, die wissen das halt. Aber wenn man so Traditionalisten hat, dann merkt man sehr schnell, wo auch Grenzen sind, wo Ökumene einfach nicht möglich ist. Wenn man sagt halt, hier werden neben Jesus noch andere Dinge angebetet und verehrt halt. Trotz und alledem, das ist auch nochmal ganz klar, ganz wichtig zu sehen, es ist eine ganz wichtige Frau, ähnlich wie ein Petrus, wie ein Paulus, wie ein Johannes, die natürlich auch keine Anbetung zu verdient haben, ganz klar halt, aber die natürlich Vorbilder auch des Glaubens sind und deshalb auch nochmal der Blick eben auf diese ihre Vita. Ja, dann habe ich uns nochmal eben aus der Adventsüberlieferung einen Text mitgebracht, den möchte ich euch gerne vorlesen und da einige Dinge zu sagen, nämlich eben von der Verkündigung und der Ankündigung der Geburt. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in die Stadt Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef im Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich noch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und da möchte ich etwas zu diesen Gabriels zu sagen. Ich habe vor einiger Zeit auch schon mal darüber gepredigt, die eben hier an Maria gerichtet werden. Der Engel kommt und er sagt ihr ganz bestimmte Dinge zu. Und ich habe eben gesagt, sie ist ein Vorbild im Glauben, in vielen Dingen, was sie tut, auch was sie sagt. Nicht alles ist richtig, das ist bei uns ja auch nicht. Aber hier dürfen wir ganz vieles einfach auch nochmal von ihr auf uns übertragen. Das ist immer wieder die Frage, dass Leute so sagen, darf ich denn die Zusagen, die Verheißung, die Israel gegeben ist, auf mich übertragen? Darf ich das, was einem Petrus zugesagt ist, auf mich übertragen? Darf ich das, was nach mir? Nein, das darf man nicht, das muss man. So muss man Bibel lesen. So geht Jesus mit uns. Deshalb hat er exemplarisch an Leuten auch gearbeitet. Und das ist hier auch nochmal ganz wichtig, dass wir diese Gabriels-Zusagen jetzt nicht nur etwas betrachten aus historischer Distanz, 2000 Jahre her, dass es an Maria passiert, nice to see, sondern sich immer wieder auf sich beziehen. Diese Zusagen gelten uns auch. Und es sind 5 Zusagen, die wir hier sehen dürfen. Das erste ist das Mitsein. Der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und dieses Mit-dir-Sein wird nicht nur exklusiv Maria gegeben, sondern vielen Männern der Bibel halt. Nicht? Also dem Josef, siehe, ich bin mit dir, wo du hinziehen willst. Jakob, eben bei der Rückkehr, weil er Angst hat vor Esau, sagt er, jetzt hab keine Angst, ich will mit dir sein. Als Mose da die Problematik hat, dass er zum Pharao gehen will und muss halt, da sagt er, wer bin ich es denn, dass ich da hingehen kann und führe die Israeliten raus. Und da sagt Gott ihm, ich will mit dir sein. Er offenbart ihm dann auch noch den Namen. Er sagt, ich bin Jahwe. Jahwe heißt übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mit dir sein. Ich werde dorthin gehen, wo du auch hingehst. Halt. Also das ist so Grundeigenschaft des lebendigen Gottes. Also nicht nur für Mose, für Jakob, für viele andere halt. Nicht Josua, der das gesagt bekommt, als er vor der Einnahme des gelobten Landes steht. Ich will mit dir sein halt. Auch wir haben das ja gesagt bekommen halt. Da will ich nochmal daran erinnern, dass das nicht nur hier ist, sondern auch im Taufbefehl nicht. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist auch wieder diese Zusage des Mit-uns-Seins halt. Und das Wort, das hier der Name, der Jesus gegeben wird, Immanuel, heißt ja nicht nur Jesus, sondern eben auch Immanuel, heißt Gott mit uns. Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Gott ist mit uns. Also das ist so, wie manche Leute 2 Vornamen haben halt, so eben Jesus und Immanuel, einer der Gottesnamen, Gott ist mit uns. Das ist diese Zusage, die wir in Jesus haben. Deshalb dürfen wir gerade diese Zusage genau wissen halt, der Herr ist mit uns, der Herr ist mit dir. Das ist ja immer wieder auch so eine Frage für Leute, dass sie, wenn sie in Anfechtungen sind, in Zweifeln sind, das in Frage stellen. Ich habe so gesündigt, ich bin so eine mickrige Gestalt in meiner Nachfolge, kann der Herr mich noch lieb haben? Ich werde mit dir sein. So wie Maria sagt, ja, wer bin ich denn überhaupt halt? Wie soll das alles funktionieren? Gott ist mit dir halt. Und das dürfen wir als erstes hören für unsere Situation. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir, das darfst du wissen in deiner Situation, bei all dem, was momentan bei dir ist, was vor dir steht. Gott ist mit dir. Und weil Gott mit dir ist, brauchst du keine Angst zu haben. Da dieser Satz, jetzt würde man sagen, ja, der Latzel, der hat ja jede Predigt nichts anderes drauf als das Thema Furchtlosigkeit. Ja, ich kann immer nicht anders, wenn das in allen Texten drin steht. Auch hier wieder. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Fürchte dich nicht, Maria. Ja, auch das ist wieder bezeichnend. Ich sage ja immer, dass auch die Stars des Glaubens Angst gehabt haben. Elia hatte Angst halt, nicht ein Mose hatte auch Angst halt, dass das nicht klappt, wenn er nur einmal draufschlägt halt. Alle haben Angst gehabt. Die Jünger hatten Angst halt, zu Jesus zu stehen und auch Maria hat hier Angst halt, nicht? Sie fürchtet sich. Und das ist immer wieder so, dass Menschen sich fürchten in dieser Welt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, sagt Jesus Christus, ich habe sie erlöst. Und das lässt er eben auch hier über Gabriel ausrichten. Du brauchst keine Angst zu haben, er ist da. Und das dürfen wir genauso auch auf uns beziehen, dass wir wissen dürfen, wir brauchen keine Angst zu haben. Timotheus heißt es, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Nicht den Geist der Furcht. Das dürfen wir immer wieder wissen. Wenn wir Furcht haben, wenn wir Angst haben, ist es nicht von Gott. Dann lenkt der Teufel unsere Gedanken. Dann sind wir Opfer von Versuchung, von Anfechtung. Egal welche Angst es ist, die Angst um die Gesundheit, die Angst um die Beziehung, die Angst um lieben Menschen, den wir haben, egal welche Ängste es sind, dann macht sich der Widersacher etwas pervers zunutze und greift uns an. Aber Gott gibt uns nicht den Geist der Angst. Was er möchte, ist die Furchtlosigkeit, die Angstfreiheit. Dass auch Zusage durch den Mund Gabriels an deine Situation, an die Ängste, die du momentan hast, deine kleinen, deine großen Ängste halt, brauchst keine Angst zu haben, Jesus ist da. Er lebt, er ist bei dir, du brauchst keine Angst zu haben, weil Gott mit dir ist. Ein dritter Punkt, eine dritte Zusage ist die Gnade. Das ist hier so richtig dicke. Da heißt es einmal in Vers 28, der Engel kam zu ihr und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete. Der sagt nicht, die Gnade ist mit dir, sondern er redet sie als die Begnadete an. Das ist also unglaublich stark zu sagen, halt, du Begnadete. Und das sind wir ja auch alle, die wir Christus aufgenommen haben. Ich komme gleich zum Heiligen Geist. Maria hat Jesus natürlich in einer ganz anderen Weise aufgenommen, wie wir das getan haben. Da ist eine ganz andere leibliche Verbundenheit und das ist natürlich Gnade. Aber auch wenn wir den Heiligen Geist haben und Jesus dadurch in unserem Leben aufnehmen, dann sind wir Begnadete. Dann ist uns die Gnade widerfahren. Und diese Gnade, die haben wir uns nicht verdient, sondern die schenkt uns Gott. Da ist im Vers 30, der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Unfassbare Zusage, dass ihr gesagt wird, du hast Gnade bei ihm gefunden. Er ist gnädig. Gnade heißt ja die freie, unverdienbare Herabneigung des absoluten Machthabers über einen Untergebenen. Und genau das erlebt Maria. Sie ist begnadet von dem lebendigen Gott. Sie hat nichts getan, sondern sie hat Gnade in seinen Augen gefunden. Und wir sind genauso Begnadete. Wir sind diejenigen, die diese Herabneigung und diese Zuwendung Gottes, des Königs aller Könige, erlebt haben, indem wir Mitglied an seinem Leib sein dürfen, indem wir seinen Geist bekommen haben, indem wir zu ihm gehören, indem wir ihn aufgenommen haben. Das ist eine Gnade. Das heißt, wenn Maria so angesprochen wird, dürfen wir genauso auch das wissen. Wir sind Begnadete, die nur eins brauchen, die Gnade. Jetzt werdet ihr sagen, du sagst immer, wir brauchen das Wort, wir brauchen Jesus, wir brauchen sein Blut, aber das ist alles Gnade, das ist halt darin zusammengefasst. Gnade, 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 das ist eben in Jesus fassbar. Jesus ist die Gnade, schlechthin ist die fleischgewordene Gnade die wir haben Und das ist das, was Maria erlebt hat, dass sie begnadigt ist, dass sie von Gott Gnade geschenkt bekommt. Und das haben wir, die wir zu Jesus gehören, auch erlebt. Wir sind Begnadete, auch diese Zusage dürfen wir genau auf uns beziehen. Wir haben Gnade gefunden, Halleluja. Das ist nicht etwas, was wir noch kriegen werden, sondern Gnade haben wir gefunden. Wir brauchen es immer wieder aber wir sind Begnadete. Die vierte Zusage, die der Gabriel der Maria macht und die wir auf uns beziehen dürfen, ist die Zusage des Heiligen Geistes. Der Engel antwortet und sprach sie, der Heilige Geist wird über dich kommen und der Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist natürlich jetzt hier für den Zeugungsakt des lebendigen Gottes, so wie er in die Welt kommt, ein großes Wunder passiert, diese Geburt Jesu. Aber so ist es auch jedes Mal ein Wunder, wenn Menschen zum Glauben kommen und bei ihnen der Heilige Geist Einzug erfährt, wenn der Heilige Geist über sie kommt und die Kraft des Allmächtigen in uns kommt. Das passiert ja bei der geistlichen Wiedergeburt, dass wir dann den Heiligen Geist bekommen, ohne dass wir letztlich das verdient haben, sondern er kommt über uns. Wir müssen nur dem trauen, sie sagt dann ja auch nicht, mir geschehe, ich bin deine Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht? Also tu das, was du gesagt hast, auch wieder das hören, was sie dann später bei der Hochzeit zu Kana gesagt hat. Und das ist das, was man eben machen muss, um den Heiligen Geist zu bekommen. Man muss das Wort annehmen, was man bekommen hat, man muss sich darunter demütigen und dann ist einfach geschehen lassen. Dir, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, und das dürfen auch alle Nicht-Wiedergeborenen immer wieder wissen, wer noch nicht den Heiligen Geist hat, einfach das Wort annehmen und sagen, lass es bitte auch an mir geschehen. Bitte komm auch mit deinem Geist in mein Leben. Mach das wahr, was du verheißen hast in Jeremia 29, wenn du gesagt hast, dass wenn wir uns dich von ganzem Herzen suchen werden, dass du dich von uns finden lassen wirst. Komm über uns, dass der Geist auch kommt, dass er in mir ist Aber es hat Gott eben auch verheißen, dass er das machen möchte, dass da, wo Menschen sind und sich ihm öffnen und auf das hören, was er sagt, dass es genauso tun wird eben wie bei der Maria. Diese Zusage des Heiligen Geistes dürfen wir wissen, aber auch für diejenigen, die schon im Glauben stehen, wenn sie Erneuerung des Glaubens brauchen, zu sagen, wenn wir durch unsere eigene Sündhaftigkeit den Geist in uns gedämpft haben, dürfen wir immer wieder wissen einfach, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir zu Jesus kommen und ihm gehorsam sind, dann wird er seinen Geist neu über uns kommen lassen, neu entfachen und uns stärken im Geist. Die fünfte Zusage, die Maria gemacht wird, falls sie es alles nicht versteht, was dann natürlich an ihr und mit ihr passiert, wie sie damit hineingenommen ist in das göttliche Heilsgeschehen, das in ihrem Unverständnis Gott ihr nochmal klar macht durch den Mund des Gabriel, bei Gott, bei mir ist kein Ding unmöglich, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist auch nochmal so eine wunderbare Zusage für uns, wenn wir in so unverständliche Dinge unseres Lebens, unseres Glaubens hineinrutschen. Wir wissen, wir sind mit hineingenommen in das Heilsgeschehen des lebendigen Gottes. Wir wissen um all das, was er getan hat an uns und für uns. Wir wissen um all das, was es ist. Und dann begreifen wir gewisse Dinge nicht. Aber das hat eben auch mit unserem begrenzten Wissen zu tun. Wir wissen ja nicht mal, was in dieser Welt alles passiert. Wir kennen unser Umfeld gar nicht. Wir sind einfach nur sterbliche kleine Menschen, die überhaupt nicht den Überblick haben. Und wir können es nicht begreifen. Aber einer weiß um alles, ist der Allwissende und das ist der Allmächtige. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, wie Dinge dann funktionieren können, sondern wir brauchen einfach nur darauf zu vertrauen, dass wir einen allmächtigen Gott haben. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Und wenn er uns etwas zusagt, dann können wir da bewusst drauf vertrauen. So wie Abraham zum Ende seines Lebens, als er bereit ist, den Isaak zu opfern, weil er sagt, ich kann ihn jetzt auch ruhig schlachten, das ist kein Problem, weil Gott kann auch von den Toten auferwecken. Bei dem ist nichts unmöglich. Das ist der Hintergrund seines Glaubens. Mit diesem Glauben, mit Abraham so gelobt und so entsprechend dann zum Vorbild gemacht hat. Und das ist einfach das, was wir wissen dürfen, auch in all den schweren Situationen, wenn wir Trost und Halt brauchen. Einfach immer wieder darauf vertrauen, Gott kann, bei ihm ist kein Ding unmöglich. Diese Zusage für ihre Situation dürfen wir auch immer wieder wissen, für unsere Situation, die wir nicht begreifen, die uns über den Kopf wachsen halt, zu wissen, aber einer sitzt im Regiment, der die Kontrolle hat, das ist der Herr und bei dem ist kein Ding unmöglich. Der kann Wasser zu Wein machen, da sind wir am Beginn dieser Bibelstunde, der kann Tote zum Leben erwecken und der kümmert sich erst recht auch um unsere kleinen Alltagsprobleme. Machen an der Stelle einen Punkt, genau 8:30, dann freue ich mich immer, wenn es so gelungen ist, halt, aber das hat auch weniger was mit meinem Zeitverständnis zu tun, sondern das schenkt dann auch der Herr. Ja, 8:30 sind fertig. Wie gesagt, wir machen 4 Wochen weiter mit den Propheten, da machen wir eine größere Einheit, da machen wir mal so einen großen Schlag halt aus dem Alten Testament mit den Vorläufern der Schriftpropheten, aber auch mit den kleinen Propheten, aber auch im Neuen Testament schauen wir einfach nochmal. Ich möchte gerne mit euch und Ihnen noch zusammen beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass wir heute Abend einen Blick auf die Maria neu werfen durften, Herr. Danke für all das, was du uns durch sie geschenkt hast, vor allen Dingen, dass du sie gebraucht hast, um selber in diese Welt zu kommen, um in deinem Sohn Jesus Christus Mensch zu werden. Danke für all das, wo sie sich bereit erklärt hat, einfach, wo sie sich zur Verfügung gestellt hat. Danke auch für alles, was sie mitgetragen hat. Danke und was uns dieses Leben zu sagen hat, Herr. Und ich möchte dich bitten für das, was wir heute Abend verstanden haben in dieser Bibelstunde, wo wir gemeint sind und wo du zu uns gesprochen hast, dass wir es genauso machen, wie sie es einfach auch den Dienern da auf der Hochzeit zu Kana angeraten hat, halt nicht, dass das, was wir höher gehört haben, dass wir es auch tun und umsetzen. Was er euch sagt, das tut, das wollen wir einfach auch beherzigen für unser Leben, für unsere Nachfolge. Und so möchte ich dich bitten für all die Geschwister, die hier sind, die zugeschaltet sind, dass du sie nicht nur zum Hörer, sondern auch zum Täter des Wortes machen wollest, Herr, und dass sie dadurch reichlich gesegnet werden. Sei du bei jedem Einzelnen, der momentan in einer schwierigen Situation ist. Du kennst und siehst da jeden Einzelnen. Führe und leite du sie und schenke uns immer wieder den Gehorsam dir gegenüber, dem Gott, bei dem nichts unmöglich ist und der unser Schicksal in den Händen hält, auch wenn wir manchmal den Überblick verloren haben. Und so wollen wir am Ende dieser Stunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Verabschiede mich von den Geschwistern im Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.